Hallo, los geht's. Wir waren mitten beim Thema Infektion und ich habe zur Wiederholung und zur Erinnerung nochmal angeschrieben, was wir bereits haben. Das ist unser kleiner Infektionskasten hier rechts. Und die Voraussetzung ist immer M infiziert L. Das heißt, es gibt in F von M eine Untergruppe, nennen wir sie X, derart, dass der Normalisator in F' von M von X in L liegt. Und das zieht Informationen von M nach L rüber und umgekehrt. Hier sind so ein paar Dinge, die wir schon gesehen haben. Pi ist die Menge der Primteile von F von M. Und jetzt wissen wir, Fp von L liegt in M. Es sei denn, F' von M ist nur eine P-Gruppe, dann könnte es sein, dass das nicht stimmt. Fp' von L geschnitten M ist gleich 1. Dann haben wir gesehen, wenn M L infiziert und wenn M und L beide die Eigenschaft haben, dass F' eine P-Gruppe ist für die gleiche Primzahl P, dann sind sie sofort gleich. Da kam, glaube ich, der Görzsatz ins Spiel und mehr Kram aus diesem Umfeld. Und wir haben uns auch klar gemacht, dass gegenseitige Infektionen dazu führen, dass die Gruppen gleich sind. Und jetzt setzen wir das einfach fort. Einverstanden? Sind da irgendwo noch Fragen gewesen? Wollen wir irgendwas nochmal kurz besprechen? Dann kommt jetzt das nächste Resultat. Diesmal gucken wir uns Infektionen an von einer Untergruppe in eine Untergruppe, die dazu konjugiert ist. Das heißt, das wird hier der Spezialfall. L gleich M hoch G, wobei G halt irgendein Gruppenelement ist. Das ist natürlich Telegrafie. Das ist Lemma 6 mal 10. Wenn es keine Einwände gibt, dann machen wir einfach. Und ich sehe irgendwann ja, wann ein guter Moment ist, um zu unterbrechen. Wir unterbrechen, dann geht es weiter und zum Schluss kommt der Alu-Bari. Gut? Okay. So, viel, viel. Jetzt weiß ich, welches Gesicht ich noch vermisst habe. Ich habe mich gerade überlegt. Gut, es gelten die Voraussetzungen, die wir die ganze Zeit haben. Also minimal 10 Beispiele zum Bornstein-Weichensatz. Bla bla bla. Voraussetzung 6. 16. Und es seien G aus G. Und es sei der Fall, dass M M hoch G infiziert. Das ist ein bisschen schlimmer. Dann haben wir sofort M gleich M hoch G. Sprich, Infektion zwischen konjugierten Untergruppen, jedenfalls wenn M ein Teil der Untergruppe ist, M ist ja besonders. Funktioniert nur bei gleich. Da unterscheiden jetzt die beiden Fälle, die wir häufig unterscheiden werden in diesem Kontext, nämlich ob F' von M eine P-Gruppe ist. So, die habe ich jetzt nur da unten geschrieben. Entschuldigung. Die Behauptung ist, wenn wir Infektionen haben von M zu einem konjugierten, dann sind die gleich. Und was heißt das? Na, das heißt, dass G in M liegt. Denn M ist eine maximale Untergruppe. G ist einfach. Der Normalisator von M ist also M selber. Und dann folgt hier raus G liegt in M. Nur noch so als Kommentar dazu. Okay. Fallunterscheidung. F' ist eine P-Gruppe oder nicht? Hier ist es besonders komfortabel. M und M hoch G haben ja genau die gleiche Struktur. Wenn also F' von M eine P-Gruppe ist für eine Primzahl P, dann ist F' von M hoch G auch eine P-Gruppe für die gleiche Primzahl P. Und andersrum. Wenn das eine keine P-Gruppe ist, dann das andere auch nicht. Super. Fangen wir an mit dem Fall. Der geht ganz schnell. Dass wir Charakteristik P haben. Bei P eine Primzahl so, dass der Stern von M eine P-Gruppe ist. Naja, ich habe gerade schon gesagt, dass der Stern von M auch eine P-Gruppe. Wir landen also in diesem Fall. M infiziert L. Bei beiden ist F' eine P-Gruppe, dann sind die sofort gleich. Fertig. aufschreiben. Satz 6, 18. Und dementsprechend deinem Sternfall ein Problem. Auch nicht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Grundsätzlich haben wir immer diese beiden verschiedenen Möglichkeiten, wie es sein kann, dass ein Sternfall M keine P-Gruppe ist. Möglichkeit 1 ist, dass es in der Fitting-Gruppe in der Ordnung mehrere Primzahlen gibt. Möglichkeit 2 ist, dass da Komponenten rumlaufen. Natürlich darf auch beides gleichzeitig passieren, aber es ist schon irgendwie ein qualitativer Unterschied, ob man Komponenten hat oder nicht. Wir fangen an mit dem Fall, dass es Komponenten gibt. 2a. 1. Bei Infektionen wissen wir immer, dass das Zentrum der Fitting-Gruppe in der infizierten Gruppe liegt und dass die Komponenten in der infizierten Gruppe liegen. Das heißt, E von M liegt in M hoch G. Und dann haben wir, als wir Satz 6, 18 bewiesen haben, gesehen, dass in so einer Konstellation folgt, dass die Komponenten Komponenten vom Durchschnitt sind und dass deswegen E von der infizierenden Gruppe und E von der infizierten Gruppe übereinstimmen. Das ganze Argument möchte ich jetzt nicht nochmal hinschreiben, sondern ich möchte einfach nur andeuten, jetzt liegt das da drin, deswegen liegt es im Durchschnitt, deswegen sind das Komponenten vom Durchschnitt. Und so weiter. Tatsächlich muss man da noch ein bisschen mehr machen. Man guckt dann den Zentralisator von der Fitting-Gruppe, von MFB und so, aber das ist so die Idee. Der Witz ist wieder, dass es alles Komponenten von diesem Durchschnitt werden. Ja, wenn E von M und E von MFB gleich sind, das sind ja charakteristische Untergruppen, dann müssen M und MFB auch gleich sein. Denn wie schon gesagt, B ist einfach, M ist nicht nur sein eigener Normalisator, sondern auch der Normalisator eines jeden Normalteilers, den M hat, und das heißt, M normalisiert E von M und ist der Normalisator davon, genau das M hoch G der Normalisator davon, wenn die gleich sind, sind M und M hoch G gleich. Und jetzt kommt der B. Keine Komponenten, dann gibt es in M hoch G auch keine. Was wissen wir? Da muss es jetzt mehrere Primzahlen geben in Pi und Pi ist auch gleichzeitig die Menge der Primzahlen von F von M hoch G. Irgendwo hier steht doch bestimmt was, was uns hilft. Ja, hier zum Beispiel. Hier steht Fp von M hoch G liegt in M. Und Fp von M hoch G ist nichts anderes als F von M hoch G. Thank you.
Seite da will ich helfen.
Lemma 6, 17, Teil A.
Ach, da ist ja schon der Plan. Sowohl M als auch M und G haben keine Komponenten. Aber was war noch eine Infektion? Infektion hieß, der Normalisator in F Stern von irgendwas liegt in der anderen Untergruppe. Wenn dann der Stern daran liegt, dann haben wir automatisch Infektionen. Dann nimmt man einfach irgendeine Untergruppe. Zum Beispiel, das Zentrum von OP von M hoch G. Der Normalisator davon in F Stern ist einfach das ganze F Stern. Liegt da drin, also habe ich auf die Art und Weise Infektion realisiert. Ich denke mal einfach irgendwas aus. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass das mit dem gegenseitig F Stern enthalten eine der ersten Ideen war für Infektionen, für das, was dann später immer ausgefeilter wurde. Infektion in beide Richtungen heißt, wieder mit Satz 6, 18, hier unten steht das, dass die beiden Gruppen gleich sind. Infektionswerkzeugkasten noch ein bisschen mehr Zeit stehen. Wir fangen jetzt an, das Ganze anzuwenden. Und noch ein Hinweis: gerne nochmal kritisch nachgucken oder lesen, denn im Paper steht in dem Lemma noch eine zusätzliche Voraussetzung, die ich aber nicht brauche und deswegen habe ich sie weggelassen. Jetzt kommt Satz 26. In Satz 26 klären wir noch ein bisschen stärker die Struktur von M und ich schreibe mal ziemlich viel hin, aber im Wesentlichen braucht man eine Aussage. Das, was dann danach noch so kommt, das sagt noch ein bisschen mehr über die verschiedenen Fälle, aber das braucht man eigentlich nicht. Und deswegen werde ich auch aufhören, wenn wir das gezeigt haben, was im Wesentlichen hier der Witz ist und was wir auch im Wesentlichen später brauchen. Da wir sowieso nachher, wenn wir nach der Hauptfallunterscheidung angekommen sind, nicht mehr im Detail die beiden Fälle besprechen, werden wir auch bei manchen der Resultate, die wir jetzt zeigen, nicht alle Details brauchen. Und ich habe beschlossen, dann deswegen manche dieser Details wegzulassen oder nur anzudeuten. Ansonsten verlieren wir da zu viel Zeit. Wir haben Voraussetzungen 16, so wie immer. So, was haben wir? U war ursprünglich mal definiert als O von H, also der größte Normalteiler von Zentralisator von T von unnormaler Ordnung. Und wir zeigen jetzt, dass es in Wirklichkeit schon O von M ist. Dann zeigen wir noch, der Zentralisator in S von U ist 2 von M. Das kommt alles irgendwie so nebenbei raus. Und das Hauptresultat hier ist, und darauf konzentriere ich mich im Beweis, T liegt 2 von M. Weiter gilt einer der folgenden Fälle, die schreibe ich hin, aber auf die Details werde ich nicht eingehen. Das ist das, was wir uns gleich im Wesentlichen überlegen. Das ist das Wichtigste an diesem Satz. Deswegen klammere ich das ein. Fall A ist, wo 2 von M liegt in S0. Insbesondere zyklisch und M und H sind eigentlich gleich. Das heißt eigentlich, M und H sind gleich. Das heißt, der Zentralisator von T ist selber eine maximale Untergruppe. Und der andere Fall ist der, man kann sich ja auch, ich meine hier, da hat man jetzt auf einmal T im Zentrum von ganz M. Man kann sich aber ja auch vorstellen, dass T in O2 von M liegt, aber dass es nicht im Zentrum ist, weil es nämlich noch was gibt, was da in O2 von M drei Involutionen aufeinander konjugiert. Das ist Fall B. O2 von M ist elementarisch für Ordnung 4. Und die Faktorgruppe M modulo O2 von M U ist isomorph zu S3. Und wenn wir jetzt einmal gucken, U zentralisiert das, das zentralisiert sich auch selber. Das heißt, U2 von M liegt im Zentralisator davon. Das heißt, im Wesentlichen faktorisieren wir jetzt den Zentralisator von U2 von M raus. Und was übrig bleibt, ist dann noch irgendetwas, was darauf wirkt, nicht trivial. Und dann sagen wir, ja, da wird auch wirklich alles gemacht, was gemacht werden kann. Man kann zwei Involutionen vertauschen oder drei. Das ist die Aussage. Und das ist für uns aber später nicht so wichtig. Ich wollte nur, dass man sieht, man hat tatsächlich noch zwei Möglichkeiten. Es ist noch nicht völlig klar, wie M aussieht.
Ja, und wie kann man zeigen, so ganz grundsätzlich, dass etwas in O2 von irgendwas liegt?
Naja, wenn das schon ein Zwei-Element ist, dann hat man eine Chance, wenn man zeigt, dass das das Stern zentralisiert. Das ist immer eine ganz gute Idee. Wenn ich ein Element von Primzahlordnung habe oder von Primzahldifferenzordnung, wenn ich dann zeigen kann, dass es das Stern zentralisiert, dann liegt es ja da drin, sogar im Zentrum, und liegt dann in den dazugehörigen OP, wenn P die Primzahl ist, wozu die Ordnung gehört. T ist ein Zwei-Element. Ich kriege das also da rein, wenn ich zeige, dass es das Stern von M zentralisiert. Und wie kriege ich das hin? Naja, T liegt im Zentrum einer Zwei-Lüder-Untergruppe, es wird also wohl schon mal O2 von M zentralisieren. Das war jetzt nicht so schwierig. Was ist mit ungeraden Primzahlen in der vierten Gruppe? Was ist mit Komponenten? Wir arbeiten jetzt eine Weile und auch nicht so, also das wird so ein bisschen knackig, an den ungeraden Primzahlen in der vierten Untergruppe. Und zwar wird die Strategie sein, ich möchte so ein bisschen die, ja, ich schreibe mir einen Satz zur Strategie hin, dann wird nämlich deutlich, warum wir dann diese Aussage Stern beweisen. Stern hat es in sich. Danach brauchen wir bestimmt eine Pause. Strategie. T zentralisiert den Stern von M. O2 von M ist kein Problem. Das heißt, wir brauchen zwei Schritte. Wir brauchen T zentralisiert P von M für alle ungeraden P aus P. Und wir brauchen auch, dass jede Komponente von T zentralisiert wird. Das sind die beiden Dinge, die wir brauchen für unsere Strategie. Und Stern gehört zum ersten Teil. Wir zeigen etwas, was eine Ecke allgemeiner aussieht, und dann fällt das da einfach ab. Schreib mal deshalb, kommt jetzt Behauptung Stern. Die sieht folgendermaßen aus. Und das ist auch wieder typisch für diese Art von Argumentation. Falls P eine ungerade Primzahl ist und falls P eine Untergruppe von P ist, eine P-Untergruppe, die invariant ist unter H, H war der Zentralisator von T, wird die von T zentralisiert. Sieht viel zu krass aus, viel zu stark. Aber manchmal ist es so, dass es einfacher ist, etwas Stärkeres zu beweisen. Denn wenn man sich dann ein Minimax-Gegenbeispiel hernimmt, hat man stärkere Dinge, die man benutzen kann. Das ist hier so ein bisschen der Witz. Wir wollen das anwenden auf OP von M. P ist eine ungerade Primzahl, hier. OP von M ist sicherlich eine P-Untergruppe und die ist sicherlich H in Variant, weil H ja in M drin liegt und weil OP von M normal in M ist. Das heißt, darauf können wir das anwenden. Und gleichzeitig ist das eine ganze knackiger und stärker. Nun gucken wir mal. Kompassstern. Annahme falsch. Dann wählen wir jetzt ganz viel Zeug möglichst klein, sodass das falsch ist. Wir nehmen jetzt eine möglichst kleine H-Variante P-Untergruppe hier von G, die nicht mit T kommutiert. Strategie, wie man in solchen Situationen häufig vorgeht. Man benutzt Teile von der Operation oder irgendwas in der Art, was einem da einfällt, um dieses so klein wie möglich gut auszunutzen und ziemlich viel über die Struktur von P rauszubekommen. Zum Beispiel zeigen wir sowas wie P ist das gleiche wie der Kommutator von P mit T. Wir überlegen, wo das P überall drin liegt. Das kriegt man ja vielleicht in irgendwelche Untergruppen rein, die man besser versteht. Und dann kommt natürlich, glaube ich, Infektion. Kommt das jetzt schon oder kommt das später doch? Ich meine, dass wir jetzt schon Infektion benutzen. Deswegen lassen wir das Kästchen abstehen. Das wird jetzt kleinteilig und ich werde immer wieder auf die Strategie zurückkommen und versuchen, zwischendurch so Sätze zu sagen, die eine Art roten Faden geben. Es kann aber sein, dass mir das nicht so gut gelingt, wie ich denke. In meinem Kopf ist das dann vielleicht anders, als es an der Tafel steht. Deswegen bitte ich darum, wenn zwischendurch der Faden verloren geht, mich zu unterbrechen und mich zu bitten, irgendwas zu tun. Dann kann ich versuchen, so Schlüsselresultate rauszustellen, farbig oder nochmal zu erklären, was ich denke, was so die Hauptlinie im Argument ist. Egal was, ich probiere dann einfach mal aus, wie ich es wieder eingesammelt kriege. Denn ich finde das wichtig, spätestens wenn man selbst solche Argumente benutzen möchte, dann braucht man ja so einen inneren Fahrplan. Und es ist irgendwann zu anstrengend, immer wieder nachzugucken, wie war das in diesem Paper, kann ich nicht vielleicht so eine ähnliche Idee benutzen. Man möchte eigentlich gern die Hauptstationen des Fahrplans irgendwie vor dem inneren Auge haben und dann wissen, stimmt, ungefähr so war das da, das hat man sich minimal gewählt, dann kam das, dann kam Teil von der Operation, dann kam das, dann kam Infektion und dann zack, war man fertig. Was nicht heißt, dass man die Details dann immer dazwischen hingepuzzelt kriegt, aber man muss ja irgendwo anfangen. So, dementsprechend sieht das jetzt hier auch aus. Mal gucken, ob ich das so ein bisschen optisch aufgeteilt kriege, dass man sieht, wo ungefähr welche Schritte aufhören. Ich möchte zuerst zeigen, dass P das gleiche ist wie P, T. Das wird das erste Argument. Wir haben auf jeden Fall immer noch unsere einfache Gruppe G. P ist also H in Variant, aber sicherlich nicht G in Variant. Denn ansonsten hätte G einen nicht-trivialen Normalteiler. Wenn P 1 wäre, wäre das 1. Das heißt, P ist nicht 1. Und eine nicht-triviale P-Untergruppe von G kann kein Normalteiler sein. So viel wissen wir. Sprich, der Normalisator von P enthält H, ist nicht die ganze Gruppe, liegt also in einer maximalen Untergruppe. Naja, da H in M liegt, können wir jetzt einfach die maximale Untergruppe M, die H enthält und die wir bisher nicht speziell gewählt haben, so wählen, dass sie den Normalisator von B enthält. Das schadet nicht.
Erklärung dazu, warum wir jetzt annehmen dürfen, dass der Norman sagt, von P in M liegt. Wir haben das M vorher überhaupt nicht speziell gewählt. Das war bisher immer irgendwas.
Irgendeine maximale Untergruppe, die halt. Jetzt ist halt die. Jetzt ist halt die, wo man sagt, von P drin. Okay, jetzt kommt Tyler von der Operation. T ist ein Zwei-Element, P ist eine P-Gruppe für eine ungerade Primzahl P, T liegt in H, normalisiert also P. Und das sind sogar beides P und das Erzeugnis von T. Das heißt, wir haben sowas von Taylor-Fremde-Operation. Und was wissen wir? Na, wir wissen zum Beispiel, P, T ist das gleiche wie P, T, T. Von T. Ich schreibe jetzt T anstelle von Erzeugnis von T. Ich hoffe, das ist okay. Auf P. Und T. Und jetzt überlegen wir mal kurz, was los wäre, wenn P, T kleiner wäre als P. Wenn es kleiner wäre, wäre es immer noch K-Invariant. Denn H normalisiert P nach Wahl und H zentralisiert T. Das heißt, es lässt diesen Kommutator invariant. Wenn das kleiner wäre als P, es ist ja nicht 1, das wissen wir. Wenn es kleiner wäre als P, hätten wir da jetzt also eine kleinere H-invariante P-Untergruppe. Und die müsste jetzt wegen der minimalen Wahl die Eigenschaft haben, dass sie von T zentralisiert wird. Dann wäre das aber 1. Dann wäre das 1 und das ist aber nicht erlaubt. Ich schreibe es hin. Ich sehe skeptische Blicke, ich schreibe es hin, okay? Das ganze Argument. Reden. Nur mit skeptischen Gesichtern kann ich nicht viel anfangen. Bitte sagen, ob es dann besser ist, nachdem ich was hingeschrieben oder dazu erklärt habe. Wie ist es jetzt? Okay, danke. Ich sehe einzelne zufriedene und sogar nickende Gesichter. Das hilft. Dann hatten wir so ein Lemma 6.11. Standen da nochmal drin. Lemma 6.11, Teil A. Da waren wir einfach mit einer D-Gruppe und G ist im Sinne als Gegenbeispiel zum Bornstein-Weitersatz, also eine D-Gruppe. Beziehungsweise die Untergruppen. Ah, G selber ist keine D-Gruppe, sondern die echten Untergruppen sind D-Gruppen. Das heißt, M ist zum Beispiel eine. Dann gucken wir doch mal. M ist eine D-Gruppe. T in M ist eine Involution und P ist eine ungerade Primzahl. Super, das sieht aus wie die Voraussetzung von Lemma 6.11. Dann kommt Teil A und sagt, falls P eine P-Gruppe ist, diesmal eine P-Gruppe in M, und falls der Zentralisator von T normalisiert, dann liegt der Kommutator mit T in OP von M. In Lemma 6.11 hieß diese Gruppe G, wir wenden das jetzt aber an auf M. Lemma 6L, A, auf M und erhalten P, T liegt in OP von M. Das war der nächste wichtige Schritt. Und wir halten nochmal fest, T, das folgt aus den beiden Zeilen darüber. Das heißt, P liegt in OP von M. Und darauf wollte ich hinaus, deswegen habe ich das gerade gemacht.
Jetzt kommt die nächste Gruppe, die ich mir angucken möchte. Nächstes Zwischenziel.
Hier haben wir zum Beispiel als erstes, ich schreibe mal Z-Ziel für Zwischenziel. Erstes Zwischenziel, P, M, O, P von L. Haben wir hier gemacht, ein Kästchen rum, das haben wir erledigt. Jetzt kommt das nächste Zwischenziel. Nächstes Zwischenziel ist, P ist das gleiche wie der Normalisator in P von OP von A. Oder anders ausgedrückt, P normalisiert OP von H. Das ist nicht klar, denn P muss ja nicht in H liegen. Tatsächlich liegt es nicht in H, so wie wir es gewählt haben. Und es ist nicht klar, warum es dann OP von H normalisieren sollte. Und genauso zeigen wir, P zentralisiert das sogar. Es gibt einen Grund, warum ich diese Notation wähle. Ich hätte auch einfach in Worten hinschreiben können, P normalisiert OP von H und zentralisiert es sogar. Das ist das nächste Zwischenziel. Und wieder gehen wir so vor, dass wir annehmen, dass das nicht stimmt. Na, dieser Normalisator, das steht hier, der liegt in P, das heißt, er kann jetzt höchstens kleiner sein. Dann geben wir ihm jetzt einen Namen und nehmen an, er sei wirklich kleiner. Angenommen, P0, das soll jetzt mal der Normalisator von P von P von H sein, sei echt kleiner als P. Das ist eine tolle Untergruppe. Warum? Weil die H in der Nähe ist und weil es eine P-Untergruppe ist. H. Das sind Gruppen, über die wir irgendwas sagen wollen. Richtig? P ist H-Invariant, OP von H sowieso, deswegen ist das ganze P0 H-Invariant. Es liegt in P, ist kleiner, kommutiert also mit dem kleinen t. Okay, das halten wir gedanklich fest und schreiben eine interessante Untergruppe hin, mit der wir dann gleich weiterarbeiten. Ich schreibe jetzt immer nur so was Kurzes hin, Minimalität, wenn ich benutze, dass P minimal gewählt war und dass man jetzt eine echte Untergruppe von P anguckt. Und hier ist die Untergruppe, die wir jetzt betrachten. K ist jetzt, na, das gefällt mir aber nicht. Doch, das geht. Doch, ich kann diese Untergruppe bilden. OP von H mal P. Ich habe gerade kurz überlegt, warum das eine Untergruppe sein sollte. Aber es ist eine, weil ja P H-invariant ist. Das heißt, OP von H normalisiert P. Dann ist das eine Gruppe. Dann brauche ich noch ein K0. K0 gibt es auch noch. K0 ist der Normalisator in K von Wir sehen schon, da gibt es einen Zusammenhang zu P und P0. OP von H normalisiert sich selbst, liegt also hier drin. Und das fängt jetzt ein, wie viel aus P wir noch haben, was auch OP von H normalisiert. Und so sind wir dann bei P0 angekommen. Das ist der Zusammenhang. Ich interessiere mich gleich für die Operation von T auf K. Das ist auch wieder eine teilerfremde Operation, denn das ist eine T-Gruppe, P ist ungerade. T lässt alles, was herumläuft, immer invariant. Muss man meistens nicht drüber nachdenken. T ist P-invariant, T zentralisiert sogar OP von H. Das heißt, man kann die Operation von T auf K betrachten, das ist teilerfremde Operation. Und wir suchen eine Zentralisator-abgeschlossene Untergruppe. Da das eine P-Gruppe ist, ist das nilpotent. Und wir wissen etwas über teilerfremde Operationen auf nilpotenten Gruppen und Zentralisator abgeschlossene Untergruppen aus Gruppentheorie 1. Das ist die Marschrichtung. Das heißt, wir gucken uns gleich den Zentralisator von K0 in K an. Aber vorher möchte ich schauen, was das T noch so macht. Wir Wir wissen nämlich, was los ist mit P0 mal P von A, T. P0 und T kommutieren. OP von H liegt in H und H ist der Zentralisator von T, das heißt, die kommutieren auch, das heißt, dieses Ganze ist 1. Jetzt rein Christian, damit man ihn folgen kann. Jetzt betrachten wir die Teilabfolge auf Funktion von T auf der Nilpotentengruppe. Das sind alles Stichwörter für das Lemma, das wir jetzt benutzen, auf der Nilpotentengruppe K. Was wissen wir bei den Zentralisatoren K? Na, vielleicht können wir mal gucken, wo der liegt. Das war das, was wir immer messen können. Wir gucken einfach, wo alles drin liegt. Na, wir liegen garantiert in K. Das ist OP von H mal P. Wo liegen wir noch? Na, wenn man K0 zentralisiert, dann zentralisiert man OP von H. Denn OP von H normalisiert sich selbst, liegt also da drin. Dann sieht das so aus. Ach so, das hätte ich einfacher hinschreiben können. Ich hätte direkt schreiben können, wir liegen im Zentralisator in K von OP von H. Jetzt habe ich K nochmal ausgeschrieben. Das liegt im Normalisator. Nein, alles, was im Zentralisator liegt, liegt im Normalisator. Also sind wir im Normalisator in K von OP von H. Und H, genau, war K0 definiert. Das heißt, wir haben jetzt eine Untergruppe gefunden, die Zentralisator abgeschlossen ist. Und ich behaupte mal, dass die von T zentralisiert wird. Das steht im Wesentlichen hier. P0 mal OP von H ist nichts anderes als K0. Kann ich auch einfach ein ergänzen. Habe ich vorhin mal erklärt, wie das K sich zusammensetzt und wie das K0 mit dem P0 zusammenhängt. Das schreibe ich jetzt einmal davor.
Dann kann man das noch besser sehen.
So. Jetzt haben wir also da unsere Zentralisator abgeschlossen, Untergruppe, die von T zentralisiert wird. In dem Fall K von T zentralisiert wird. Denn das ist dieses Lemma über Teilerkontrolloperationen, das ich ja benutze. Teilerkontrolloperationen auf eine nebenstehende Gruppe, es gibt eine Zentralisator abgeschlossene Untergruppe, die zentralisiert wird, dann wird das ganze Ding zentralisiert, in dem Fall K. Das ist jetzt aber nicht so gut. Denn in K liegt P, das darf von T nicht zentralisiert werden. Widerspruch. Der Widerspruch kam danach, dass wir angenommen haben, dass diese Untergruppe P0 eine echte Untergruppe ist. Das ist also jetzt keine echte Untergruppe. Und damit haben wir das erste Zwischenziel gezeigt. Und mit genau der gleichen Idee zeigt man die zweite Aussage. Dann haben wir das also jetzt geschafft. Oh, jetzt haben wir schon einiges hingekriegt. Jetzt benutzen wir konjugierten Klassen von Involutionen und elementarische Untergruppen der Ordnung 4. In Lemma 6,13 haben wir verschiedene Dinge festgehalten, unter anderem, dass G nur eine Klasse von Involutionen hat, aber M hat mehrere. Ich glaube, das stand alles in 6,13. Und man kann diese verschiedenen Klassen von Involutionen sehen, aufgrund von elementarischen Untergruppen der Ordnung 4, wo dann auf einmal die Involutionen in verschiedenen konjugierten Klassen liegen und man eben nicht ein Element der Ordnung 3 hat, dass die alle dann fusioniert. Und so kann man schließen, dass es in M eine Untergruppe gibt, V, die elementarisch der Ordnung 4 ist und deren Normalisator nicht in M liegt. Wenn die nämlich immer alle in M lägen, dann hätte man immer auf diesen Untergruppen, auf diesen elementarischen Untergruppen der Ordnung 4 all die mögliche Fusion, die man in G sieht. Und dann hätte man in M auf einmal auch nur noch eine Klasse von Involutionen. Aber das ist ja nicht so. Jetzt muss ich überlegen, welches nächste Zwischenziel ich formulieren möchte. Im Prinzip möchte ich jetzt eine zu T konjugierte interessante Involution finden. Ich weiß nicht, ob das ein schönes Zwischenziel ist. Ich schreibe es kurz hin. Zwischenziel. Interessante zu T konjugierte Involution. Das ist der nächste Schritt. Und den konjugierten Klassen davon. Wir haben diese Involution T, die wir irgendwie ausgesucht haben, aber die ja innerhalb von M auch nicht besonders ist. T kommt aus einer 2-Südorf-Untergruppe S und war da die eindeutig bestimmte Involution in den großen zyklischen Normalteiler. Jetzt kann man einfach sagen, okay, so eine elementarische Untergruppe V, der Ordnung 4, liegt in einer 2-Südorf-Untergruppe von M, also baut nicht in S, und dann wissen wir, dass T da drin liegen muss. Zusammen mit irgendeiner Involution klein s, die von außerhalb, die außerhalb des großen zyklischen Normalteilers liegt. Und dann haben wir das Produkt. Das sind die drei Involutionen in V und dann haben wir noch die identische, das Einzelelement von G mit da drin. So sieht V aus. Wir können V und S wählen. Und S, S ohne S0, so. Das ist V, wenn man schreibt, dann ist das Erzeugnis von dem kleinen S mit dem kleinen T. Und wieder kommen teilerkleine Operationen. All das spielt sich ja innerhalb von S ab. T liegt im Zentrum von S. Deswegen liegt V im Zentralisator von T, also in H. Lässt also P in Wahrheit. Erstaunlich laut. Es sind gar nicht so viele. Es klang ja wie fünf. Aber sind gar nicht so viele. Wir haben also die teilerfremde Operation. Und diesmal benutze ich den Erzeugungssatz. Thank you. wer sagt mir, was wir da bekommen?
V operiert Teilerfremd auf P. Was liefert mir der Erzeugungssatz für Teilerfremde Operation?
Zyklisch, genau. Und das ist jetzt so eine niedliche Gruppe der Ordnung 4. Das heißt, wie bekomme ich Untergruppen mit zyklischer Faktorgruppe? Ich nehme einfach die Erzeugnisse der einzelnen Evolutionen. Das ist ein Spezialfall, den man sich auch so merken sollte. Elementarische Zweigruppe, auch eine Gruppe ungerader Ordnung, heißt, die Gruppe, auf der operiert wird, wird von den Zentralisatoren der Evolutionen erzeugt. Fertig. Das heißt, das ist der Zentralisator von, ich kann die alle hinschreiben, S. T und S mal T. Jetzt haben wir zwei Kandidaten für interessante Revolutionen. Wir wollten eine finden. S und S mal T. Machen uns gar nicht egal, welche wir gleich auswählen. T selber ist jetzt gerade nicht so spannend. In folgendem Sinne. Wenn der Zentralisator von klein s da drin wäre und wenn der Zentralisator von s mal t auch da drin wäre, dann wäre dieses Erzeugnis einfach nur der Zentralisator von t. Das ist aber nicht so, denn p wird von t nicht zentralisiert, das wissen wir. Mindestens einer von diesen beiden ist also nicht nur nicht trivial, sondern liegt auch da nicht drin. Und dann ist egal, welchen von beiden wir nehmen. Das heißt, UBDA sei das jetzt so, dass der Zentralisator von S in P nicht nur nicht 1 ist, sondern auch nicht im Zentralisator von klein t liegt. So, wie war das noch? In M gehören S, T und S mal T zu verschiedenen Klassen von Involutionen. Aber in ganz G haben wir nur eine Klasse von Involutionen und dementsprechend muss es irgendwo in G etwas geben, was S auf T konjugiert oder andersrum. Wir können das aber nicht in M wählen. Das heißt, wir finden das außerhalb. Und das ist wieder Nummer 613. E aus D und zwar ohne M. So, dass jetzt möchte ich das hier rum haben. Ich möchte S schreiben als T hoch G. Jetzt haben wir eine interessante Evolution gefunden. S ist jetzt interessant in dem Sinne, dass wir was über den zentralen Saft oder P wissen. Wir wissen, S ist zu T konjugiert in der ganzen großen Gruppe. Das heißt, wir haben dann für S nochmal die gleichen Strukturen wie für T. Aber gleichzeitig haben wir hier so ein Element G gefunden, das diese Konjugation macht und das nicht in M liegt. Und das heißt, es darf insbesondere jetzt nicht auf einmal Normalteiler von M normalisieren. Das ist einer der Tricks, die man da jetzt verwenden kann. Das riecht doch schon fast ein bisschen nach Infektion. Es gibt schon so viele Pinols. Okay, ich improvisiere und nehme einen anderen Buchstaben auf einen Gramm. Gut, Ziel erreicht. Wir haben jetzt unsere interessante Infektion. Nächstes Zwischenziel, Infektion. Schreibe ich mal so hin. Irgendwas soll irgendwas infizieren und dann hoffen wir, dass alles gut wird. Zwischenziel, Infektion. Und das läuft jetzt so, sei cool. Der Kommutator von Zentralisator von S und P mit T. Das ist nicht 1 wegen der Wahl hier. Q ist nicht 1 und bestimmt wissen wir über Q noch irgendwas anderes. Q ist T-invariant, naja, okay, P ist T-invariant, S und T kommutieren, da steht T selber, das heißt T normalisiert diesen Kommutator, normalisiert also Q. Und jetzt möchte ich irgend sowas machen wie ach du meine Güte, ich will aber viel Zeit. Moment. Ah genau, es ist noch besser mit Q. Q ist invariant unter dem Zentralisator in H von S. Warum das denn? Okay. Auseinanderformeln, was was ist. Das liegt in H. H normalisiert P und zentralisiert T. Gleichzeitig zentralisieren wir aber noch S. Das heißt, wir zentralisieren S und deswegen lassen wir diesen ganzen Kommutator invariant. Das ist jetzt Puzzle für Fortgeschrittene. Ich möchte noch mehr über Q wissen. Und zwar möchte ich jetzt die Konjugation benutzen, die hier steht. Ich habe ja schon gesagt, alles, was wir für T haben, kriegen wir durch Konjugation auch für S. Und das heißt, der Zentralisator von S ist jetzt einfach H hoch G. Und der Zentralisator in P von S liegt da drin. Und darin wiederum liegt Q. Wir versuchen Zeug zu basteln, was uns bei der Infektion hilft, was jetzt gerade erkannt. Q liegt im Zentralisator in P von S. Achso, warum nochmal? Warum liegt das da drin? Na, weil T diesen Zentralisator normalisiert. Und das heißt, dass der Kommutator da drin liegt. Und T normalisiert das, weil T T normalisiert und mit S vertauscht wird. So, das liegt im Zentralisator von S in P. Das liegt wiederum im Zentralisator von S in der G. Und das ist H hoch G. Und das liegt in M hoch G. Wir haben also eine nicht-triviale Untergruppe gefunden von M hoch G, bei der wir jetzt irgendwie noch argumentieren müssen, dass die nicht nur irgendwo rumliegt, sondern dass es so ein bisschen schön ist. Und hier kann ich mal mit Schießen nicht mehr stehen. Ich denke, dass ich ungefähr Folgendes machen möchte. Irgendwo steht, P liegt in OP von M, da oben. Das hier liegt in P, also in OP von M. Jetzt möchte ich wieder weiterschreiben, ist ja nicht so gut. Weiter ist das. Zusätzlich jetzt möchte ich das Po gerne noch in OP von HFG reinbekommen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich weiß nicht, ob wir M hoch G auch schaffen. Da muss ich gleich nochmal drüber nachdenken. Aber warum haben wir das? Na, das liegt daran, dass der zentrale Saatloch von S in H Q normalisiert. Und jetzt wenden wir wieder Lemma 611 an. Irgendwo, da steht es doch noch. Wir haben doch vorhin schon mal Lemma 611 benutzt. Wo steht das denn? War es dann von Anfang? Ja, da oben, Lemma 611a. Zentrale Saatloch einer Evolution, irgendwo drin, invariante Untergruppe, die Untergruppe, P ungerade. Deswegen habe ich das hier hingeschrieben. Der Zentralisator von S in H normalisiert Q. Der Kommutator von Q mit T, und das ist ja das gleiche wie Q, liegt deswegen in OP vom Zentralisator von S. Und das ist genau H auf G. Okay? Da haben wir einfach nochmal 6F gemacht. Und die Tatsache, dass Q, T das gleiche ist wie Q. Das ist wieder Teil von der Operation, habe ich jetzt nicht hingeschrieben. Wir haben immer noch Infektion vor Augen und sei mal. Fange ich einfach nochmal an mit Q. Sei mal der Normalisator von Q enthalten in einer Untergruppe L von G und möchte ich die maximal wählen? Ja, warum nicht? Maximal. Q ist eine nicht-triviale Gruppe, die wiederum nicht normal in G ist. Der Normalisator ist eine echte Untergruppe, liegt in einer maximalen Untergruppe. Deswegen kann ich das hier so machen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir damit nicht schon ein ganzes Stück weiterkommen. Was für Infektionen haben wir? Q liegt in OP von M, also in F von M, und der Normalisator in F Stern von M, von diesem ganzen Zeug, liegt in L. Deswegen haben wir M infiziert L. Und was noch? Q liegt in OP von H hoch G, das heißt H hoch G infiziert auch L, Gesundheit. Mit dem kleinen Problem, dass H hoch G nicht notwendigerweise eine maximale Untergruppe ist, dann habe ich nicht definiert, was Infektion ist. Und ich sehe gerade nicht, wie ich das in OP von M hoch G reinkriege. Also müssen wir weiter überlegen. Erstmal haben wir das. M infiziert L. Ich behaupte, dass wir jetzt P hoch G nach L reinbekommen. Warum? Okay, P hoch G liegt auf jeden Fall in O. Ah! Ist es das? Okay, P hoch G. P lag in OP von M, deswegen liegt P hoch G in OP von M hoch G. Und Q liegt da drin, deswegen. Ich hab's noch nicht ganz. Ah! Ah, deswegen ist da dieser Pfeil.
Aha!
Das ist wieder zusammengebracht. Ich mache jetzt auch einen Teil mit. Warum soll es Ihnen besser gehen als mir? OP von H hoch G, da benutze ich jetzt das, was da oben steht für OP von H. Ich korrigiere einfach mit G. Ich weiß doch, P hoch G ist der Zentralisator in P hoch G von OP von H hoch G. Das ist das Hästchen da oben. Einfach nur alles mit G konjugiert. Q liegt da drin, wird also von allem zentralisiert, was das zentralisiert, also von P hoch G. P hoch G zentralisiert Q, normalisiert es also, liegt also in L. Das wollte ich doch gerade. Super, ja, jetzt habe ich es auch nicht mehr. Sehr schön. P hoch G liegt im Zentralisator von Q, liegt also in L. So, meine Güte. Jetzt kommt. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt kommt doch einfach wieder Lemma 611 und sagt: Ich gucke mal nach L rein, gucke mir da drin, was habe ich denn da alles? Q ist unter diesem Zeug invariant. Das heißt, das alles liegt in L. Habe ich da noch drin? Ich möchte gerne P hoch G nach OP von L rein transportieren. Wie mache ich das? Na, S und T liegen da auf jeden Fall drin. Aber sagt schon gut, das kann ich hier sehen. Das heißt, ich habe da ganz V drin. Dann kann ich doch einfach in L den Zentralisator von, von S, was dasselbe ist wie T hoch G, in H betrachten. Und das lässt P hoch G invariant, denn der Zentralisator von T lässt ja P invariant. Ich habe ja alles nur mit G kombiniert. Und dann landet P hoch G und G von L. Ha, okay, ist da gar nicht so schlimm. P hoch G ist Zentralisator in, was habe ich gesagt, in L von, was brauche ich, S, also T hoch G, invariant, da wäre es P hoch G, was das gleiche ist. Das liegt daran, dass P das gleiche ist wie P, T. Ich habe einfach alles mit G konjugiert. Das liegt jetzt in OP von L. Mit Lemma 611a. Diesmal für L. Aha. Jetzt kann ich doch bestimmt wieder Infektion machen. P hoch G liegt in OP von L. Das ist immer gut, wenn irgendwas im OP liegt. Super, dann kann man immer Infektionen machen, indem man den Normalisator davon anguckt. Der Normalisator von P hoch G liegt in M hoch G, weil wir doch irgendwann mal M so hergenommen haben, dass der Normalisator von P da drin liegt. Das sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Habe ich bestimmt vorhin weggewischt. Aus der Tatsache, dass der Normalisator von P in M liegt, folgt der Normalisator von P in M hoch G liegt. Und daher, mit dem, was darüber steht, haben wir Infektion von L nach M hoch G. Das ist doch schön, jetzt infiziert sich ja ganz viel Zeug. Das war unser Ziel. Wir wollten Infektion haben, jetzt haben wir ganz viel davon und müssen das nur noch irgendwie zurechtpuzzeln mit dem, was wir wissen. Da rechts steht noch ganz viel. Das macht jetzt noch. Und dann ist gerne bewiesen und das ist dann vielleicht ein ganz guter Moment für eine Pause. Wir sehen, wie anstrengend das ist. Und wieder steht auf meinem Zettel gar nicht so viel. Aber wenn man das dann wirklich alles ordentlich macht, dann dauert das. Sind Sie noch bei mir? So halbwegs? Wir können ja gleich die Zwischenziele nochmal durchquatschen und dann sehen, wo wir sind. Dann wollte ich die nicht alle quatschen. Ein Zwischenziel war das. Das war gut. Dann haben wir gezeigt, dass P, OP, VH normalisiert und sogar zentralisiert. Das haben wir später noch gebraucht. Dann wollten wir eine interessante zu T konjugierte Involution finden. Das haben wir auch geschafft. Damit haben wir dann auch gleichzeitig zu H bzw. M konjugierte Untergruppen gefunden, die wir da oben dann gleich benutzt haben. Und dann war der Witz, den Wechsel zu einer anderen Involution zu benutzen, um Infektion zu kriegen. Das heißt, wir haben Teil davon der Operation benutzt. Wir haben dann diese Involution S gefunden. Und mit der Hilfe von S haben wir aber andere neue interessante Untergruppen gekriegt und konnten mit denen Infektionen machen. Das war eigentlich schon der ganze Witz.
war gar nicht so schlimm. Gut, und jetzt puzzeln wir noch ein bisschen.
Da oben steht noch ganz viel wichtiges Zeug.
Ja, jetzt brauche ich noch eine letzte Untergruppe, um die Infektion wirklich gänzlich auszunutzen. Und diese Untergruppe heißt P1. Sie sieht seltsam aus, aber wir verstehen gleich, woher die kommt. Ich schneide P mit M hoch G und konvolutiere mit T. Was liegt da drin? Na, ich glaube, Q liegt da drin. Denn der Zentralisator von S liegt in M hoch G. Das heißt, dass der Zentralisator von S in P in diesem Durchschnitt liegt. Und dann liegt der Kommutator mit T. Also umgekehrt, dann enthält der Kommutator mit T unser Q. Da der Zentralisator von S in M hoch G ist, sehen wir, dass Q in P1 liegt. Außerdem ist P1 invariant unter dem Zentralisator von T in M hoch G. Warum? Der Zentralisator von T in M hoch G lässt T fest. Außerdem ist es ja im Zentralisator von T, liegt also im Normalisator von P, und liegt in M hoch G, normalisiert also diesen Durchschnitt. Aha, weiter ist, was habe ich gesagt? Der Zentralisator in M hoch G von T enthält den Normalisator von P1. Und jetzt können wir doch wieder den 6,11 benutzen, diesmal für P1. Die Kommutatorgruppe von P1 mit T liegt dann deswegen in OP von M hoch G, glaube ich. Genau, das ist die Gruppe, in der wir arbeiten. M hoch G. Wir sehen, wie toll dieses Runterdurchrennen ist, mit dem wir immer wieder P-Gruppen in die OPs von Untergruppen reindrücken. Zumindest mit so einem, ja, man muss vielleicht mal kommutieren, aber es ist trotzdem großartig. Mit Lemma 6a ist dann zum 20. Mal irgendwas in OP. P1 kommutiert mit T, ist dasselbe wie das Ding selber, weil wir ja schon einmal kommentiert haben, wegen der Transformation ändert sich nichts. Das liegt auf P von M hoch G. Da Q da drin liegt, liegt jetzt auch Q in OP von M hoch G. Oh, und das ist gut. Jetzt ist also Q in OP von M hoch G. Der Normalisator von Q liegt in L, das heißt, wir haben Infektionen in die andere Richtung. M hoch G infiziert L. Das ist super. Wir hatten nämlich schon L infiziert M hoch G. Der ganze Witz ist doch immer, Infektionen in verschiedene Richtungen zu kriegen. Jetzt haben wir auf einmal, dass L und M hoch G gleich sind. Nee, M hoch G gleich L. Und hier benutze ich das Kästchen da drüben, beziehungsweise Satz 6, 18, 19, ich hab's vergessen. Satz 6, 18. Und jetzt schlagen wir auf die ganze andere Infektion, die wir noch haben. Da steht, M infiziert L. L ist jetzt aber M hoch G. Das heißt, M infiziert ein konjugiertes. Und da haben wir gerade vorher gezeigt, dass da die Einrichtung der Infektion reicht, um zu zeigen, dass die gleich sind. Das heißt, M gleich M hoch G. Und das ist aber ganz schlecht, denn wir haben G von außerhalb gar nicht gewählt. Daher, hier rum ist es, M infiziert M hoch G. Das heißt, gleich M hoch G mit Lemma 6, 19 oder so.
ein Widerspruch, denn B kam aus B. Woher kommt dieser Widerspruch? Der kommt von der Annahme, ganz zu Beginn,
dass wir ein Gegenbeispiel zu Sternen gefunden hatten. Das heißt, wir haben Sterne bewiesen und machen Pause.